Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Der gesunde Ton. Die zweite Folge im August steht an und wer fleißig mithört, weiß schon, es geht um die Stimme. Wie klingt unsere Stimme? Was ist überhaupt Klang? Beziehungsweise wie können wir diesen erfahren? Und können auch Instrumentalisten dieses Wissen nutzen und für sich erfahrbar machen? All das und mehr habe ich mit Dorothea Gädecke aus Freiburg besprochen. Dorothea ist Schauspielerin, Sprecherin, Lehrende, Stimm- und Sprechcoach und. Sie arbeitet außerdem am Musikermedizininstitut in Freiburg, unterrichtet darüber auch Studenten der Hochschule, spricht regelmäßig für das Radio und wirkt bei neuen Musikprojekten mit. Singen tut sie natürlich auch in den von ihr selbst gegründeten Bands und den verschiedensten Formationen. Ihre Ausbildung hat sie über das ganzheitliche Prinzip von Schlafhorst Andersen und am Lichtenberg-Institut vollzogen. Sie ist darüber sowohl stimmlich als auch physiologisch geschult und weiß, ihre Klienten und Schüler bestens zu begleiten. Dorothea hat mir einen unglaublich schönen Blick auf die Stimme und die Stimm- und Klangforschung ermöglicht. Und ich bin sehr dankbar, eine so kompetente und erfahrene Frau aus diesem Bereich bei mir zu Gast zu haben. Kommt also mit auf eine kleine Reise durch unsere Stimme und den Klang und lasst euch vor allem über die vielfältige Arbeit von Schlafhorst Andersen und dem Lichtenberg-Institut informieren. Ich bin sicher, dass für einige genauso viele Aha-Momente wie für mich dabei waren und dass auch ein paar von euch so angefixt sind vom Lichtenberg-Institut und der Schlafhorst-Andersen-Methode, wie ich es auch bin. Viel Spaß also mit der neuen Folge und Dorothea Gädecke. Herzlich willkommen, liebe Dorothea Gädecke, beim gesunden Ton. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, ich danke für die Einladung in deinem wirklich interessanten Podcast, in dem ich natürlich auch inzwischen schon hin und her gehüpft bin und viele interessante Anregungen bekommen habe.
Oh, das freut mich total, sehr schön zu hören. Das ehrt mich auch. Ich habe mir mit dir einen Gast ausgesucht, die viel Einblick in die Welt der Sänger, der Sprecher hat. Du bist Sprecherin, Schauspielerin, du bist Stimmcoach. Verbessere mich, wenn ich irgendwas vergesse. Du arbeitest mit Musikern, mit Schauspielern. Du hast dich total viel weitergebildet in der Stimmphysiologie, im Klang, mit verschiedenen Techniken und an verschiedenen Instituten, worauf wir jetzt in der Folge so ein bisschen versuchen einzugehen, aber bei weitem nicht sehr ins Detail gehen können, weil es doch sehr große Felder sind. Aber wir werden so ein bisschen den Blick dafür oder das Feld öffnen und den Blick ein bisschen schärfen.
Jawohl.
Ich würde am Anfang gern, und vielleicht magst du auch das selber machen, so einen kleinen Umriss um deine Biografie, wie das so abgelaufen ist, wie sich eins ins andere gefügt hat.
Ja.
Damit gern beginnen.
Also eigentlich wundere ich mich manchmal, dass ich doch beim Klang, beim Ton gelandet bin, wo ich als Kind doch gern, zuerst wollte ich Malerin werden, habe wirklich jahrelang gemalt, dann wollte ich Tänzerin werden, aber das war überhaupt nicht drin, weil da darf man keine Schokolade essen und muss dünn sein. Das habe ich nach kurzer Zeit verworfen. Und dann war ich mit 15 ein Jahr lang in Amerika und habe angefangen, in einer Theatergruppe Straßentheater zu machen. Und das war es dann. Also das war wirklich so, wie man sagte, the hook that snatched my heart. Das hat mich ergriffen. Und dann war ich in Deutschland in der Volkwangsschule und dann noch ein Jahr, da bin ich nach anderthalb Jahren abgegangen, um zu einer französischen Schule zu gehen, die sehr körperbetont arbeitet, Le Coq Paris. Und da habe ich auch angefangen zu arbeiten und in der Folge war ich 25 Jahre lang Schauspielerin an deutschen, hauptsächlich deutschsprachigen und zwei französischen Bühnen und habe dann nach 25 Jahren, kann man sagen, im Groben den Beruf verschoben, noch mehr direkter auf die Stimme. Ich habe dann noch mal eine dreijährige Ausbildung gemacht an der Schule Schlafhorst Andersen für Stimme und bin dann habe ich die Kassenzulassung als Stimmtherapeutin bekommen und arbeite in dem Beruf auch am Institut für Musikermedizin und habe eigentlich immer umfassender mit Stimme zu tun als Coach. Ich habe eine Band, ich mache, bin Sprecherin und Stimme für neue Musik, ich arbeite an Musikhochschulen. Ja, ich bin sozusagen auf der Bühne, hinter der Bühne, arbeite mit gesunden, angegriffenen und kranken Musizierenden und Sprechenden. Und ich spreche viel im Radio und es hat sich jetzt im Laufe der Jahrzehnte wirklich alles auf Stimme konzentriert. Und nach wie vor Bühne, ja. Mhm.
Wie kam denn der Impuls in dein Leben, da in die Richtung Stimme und Stimmphysiologie noch tiefer einzusteigen und da auch mit der Schlafhorst Andersen-Methode dich auseinanderzusetzen?
Ja, nach 25 Jahren Spielen, alle Höhen und Tiefen des Schauspielerberufs gestreift haben, hatte ich wirklich das Bedürfnis, was zu machen, wo ich mal Lernende sein kann. Als Schauspielerin gibst du ja sehr viel. Du hast so Probezeiten von 1,5 Monaten, wenn es hochkommt, und dann spielst du und dann kommt es, und es ist ein ständiger Wechsel. Das habe ich sehr geliebt eine Zeit lang und dann hat sich im Lauf meines, ich nehme an, es ist eine Altersgeschichte, älter werdend, hat sich das Bedürfnis eingestellt, eine tiefere Spur zu fahren und sich auch mich auf eine Sache mehr zu konzentrieren. Und dann hatte ich ein halbes Jahr wirklich Krise, wo ich zwar noch Vorstellungen hatte und viel Radio gemacht habe, aber ich wusste irgendwie, das stimmt für mich alles nicht mehr. Und habe mir verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten gesehen. Ich wusste schon, dass ich jetzt nicht Mathelehrerin werde oder in Computer gehe oder Köchin werde, sondern dass es was mit meiner beruflichen Herkunft zu tun haben sollte. Und da sind unterm Strich dann nach vielem Hin- und Hersuchen und auch wirklichen Krisen sind übrig geblieben die Schule Schlafhorst Andersen in Bad Nenndorf bei Hannover und das Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie. Bei beiden habe ich Aufnahmekurse gemacht und beide fand ich gleichermaßen toll. Und warum habe ich mich dann zunächst für die 3-jährige Ausbildung bei Schlafhorst Andersen entschieden? Weil es danach hatte ich sozusagen das Bedürfnis, wenn ich schon den Beruf erweitere oder wechsle, dann möchte ich was in der Hand haben. Und da hat man eine Kassenzulassung in der Hand. Und es war mir irgendwie angenehm zu wissen, okay, ich investiere 3 Jahre, aber dann habe ich diese Art von äußerer Sicherheit. Aber ich habe Lichtenberg nie aus den Augen verloren und auch während meiner Ausbildung bin ich immer wieder dahin und habe Wochenenden gemacht, die sehr inspirierend für mich waren. Und ich sehe auch das Lichtenberg-Institut und die angewandte Forschung, die dort betrieben wird, keineswegs im Gegensatz zu der sich auch weiterentwickelnden Arbeit von Schlafhorst Andersen. Wie ich überhaupt finde, wir haben in unserer Generation ein unglaubliches Glück, dass wir Zugang zu so vielen tollen, interessanten Methoden haben. Also braucht man sich ja nur deinen Podcast anzuschauen und ich finde das total sinnvoll zu sehen. Und, anstatt entweder oder.
Ja, sehr schön, dass du das sagst. Das ist eins meiner großen Anliegen. Ich kann es nur immer wieder betonen, die Vielfältigkeit aufzuzeigen, die, wie du schon sagst, in unserer heutigen Zeit einfach gegeben ist. Und wie ich finde es so faszinierend, wie sehr doch die Dinge immer wieder ineinander greifen, wo manche meinen mögen, dass da harte Grenzen bestehen, die ich aber so gar nicht sehe. Und ich immer so die Verbindungen und die Brücken und die Synapsen sehe, wie sich alles so zusammenfügt und man immer weiter zurücktreten kann und dieses Bild immer größer, in einem größeren Umfang betrachten kann. Wie auch immer man das Bild jetzt nennen mag, leben, musizieren, sprechen, was auch immer. Ja, es ist einfach so eine schöne Vielfalt. Und das Lichtenberg-Institut, da bin ich dir so unendlich dankbar, oder ich bin dem Zufall so dankbar, dass ich da auf dich gestoßen bin, weil ich finde das Lichtenberg-Institut unglaublich faszinierend. Wir werden später da noch drauf eingehen. Jetzt würde ich aber erstmal so ein bisschen mit dir bei deiner ersten Ausbildung, wie du schon gesagt hast, diese dreijährige oder dreieinhalbjährige.
Dreijährig.
Dreijährig.
Ja, 6 Semester sind das.
Bei Schlafhorst Andersen. Und dass wir vielleicht da für alle, die keinen Zugang oder die, für die der Begriff noch vollkommen neu ist, dass wir den so ein bisschen aufrollen. Worum geht es da? Oder wer sind denn Schlafhorst-Andersen?
Wer sind Schlafhorst-Andersen? Das klingt wie so ein mieser Bandname, der keinen Marktwert hat. Gemeinerweise werden die AbgängerInnen auch von Schlafhorst-Andersen auch Schlaffis genannt, was ich überhaupt kenne. Oder und also der offizielle Titel halt heißt Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und die werden abgekürzt Asseln genannt. Das ist alles nicht im schönen Bereich. Also erstmal formal gesehen, diese Schule befindet sich gegenwärtig seit ziemlich vielen Jahren, also mindestens 20 oder 30 Jahren, in einem kleinen Kurstädtchen Bad Nenndorf bei Hannover. Mhm. Und die Geschichte ist so, die Gründerinnen waren Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen. Die sind, ach, ich habe es mir jetzt extra aufgeschrieben für dieses Gespräch, weil ich mir Zahlen so schlecht merken kann.
Ja.
Ich lese
geht
ab,
mir genauso.
Clara Schlaffhorst 1863 bis 1945, Hedwig Andersen 1866 bis 1957. Das waren beides Ostpreußinnen, die in Handwerkerfamilien beide aufgewachsen sind. Ich glaube Schreiner und Seiler, wenn ich mich recht erinnere, aber ich kann mich täuschen. Und das waren beides kunstbegeisterte Handwerkerfamilien, die so Salons hatten und Musiker sind vorbeigegangen. Wenn Schauspieler in der Stadt waren, dann wurden die da zum Essen eingeladen. Also es gab eine Verbindung zwischen Handwerk und Kunst. Das finde ich schon mal sehr interessant.
Ja.
Und beide waren schon frühzeitig, die Hedwig wollte Pianistin werden, ist sie dann auch geworden. Und die Clara wollte Tänzerin werden und Sängerin und hat, wie so viele Leute, die forschen, eine Methode begründen, hatte eine große Stimmstörung bekommen durch einen falschen Unterricht und hat dann durch Eigenprobieren rausgekriegt, wie wichtig das ist, nicht nur die Stimme als ein abgegrenztes Phänomen zu sehen, sondern den ganzen Körper mit einzubeziehen. Es gibt da so eine Ursprungsanekdote, ich hoffe, dass ich die richtig kolportiere, dass sie getanzt hat und gesungen dabei hat und plötzlich schrie sie, tat einen lauten Schrei und dann hat sie gemerkt, oh, das Tanzen geht besser und das Singen geht besser, wenn ich tanze. Also so lautet die Anekdote, die ich jetzt hier mal weitergebe. Und jedenfalls waren die beide total interessiert, die Wechselwirkungen von Körper, Atmung, Bewegung, Sing- und Sprechstimme zu untersuchen. Und das war sozusagen ihr Lebenswerk. Und ich möchte noch hinzufügen zu den eben genannten Parametern natürlich auch den Raum mit einzubeziehen, der einen umgibt, in welcher physischen Umgebung befinde ich mich und natürlich den Kontakt zum Material, mit dem du arbeitest und natürlich zu den PartnerInnen, mit denen man zu tun hat. Also sehr umfassend, das etwas abgegriffene Wort ganzheitlich passt hier natürlich, aber man muss sich überlegen, dass sie zu den wirklichen Pionieren, damals Pionierinnen gehörten, wie ja überhaupt sehr viele Leute in der Zeit, so in 20er Jahren, eine große Aufbruchsbewegung bestand in allen körperaffinen Gebieten, Körper, Stimme, Sprache. Wenn man so verschiedene Biografien anschaut, da sind noch wirklich maßgebliche Leute alle in der Zeit sozialisiert worden, die dann unter den Nazis emigrieren mussten nach Amerika oder Israel. Clara und Hedwig sind so mehr oder weniger undercover gegangen. Die haben dann, aber waren beileibe keine Widerständlerinnen, muss man auch sehen. Die haben sich irgendwie arrangiert oder waren, glaube ich, unwichtig als wahrscheinlich so ein bisschen spinöse Frauen, die nichts Harmvolles tun. Jedenfalls sind sie nicht mit dem Reich damals in Konflikt gekommen. Ja, und die haben also geforscht, die waren sehr gut befreundet und haben im Laufe ihrer Wirkungszeit verschiedene Institute gegründet, Schulen gegründet, eben das Institut Schlaffhorst-Andersen, in dem sie internatsartig mit SchülerInnen zusammenlebten und geforscht haben, tagesfüllend geforscht haben, was macht es, wenn ich meinen Arm hebe und das Bein in eine schwingende oder eine rhythmische Bewegung bringe, was macht es, wenn ich still bin, was macht die Atmung, wenn ich sitze, liege, gehe, schnell gehe, was ändert meine Atmung. Und die Grundsuche war, wie kann ich frei mit einem Gefühl der Freiheit singen, sprechen und Instrument spielen. Das Hauptinstrument war das Klavier, aber das Prinzip auch für mit Instrumentalisten mit Stimme zu arbeiten und auch mit Sängern und Sprechern mit dem Instrument zu arbeiten, blieb und bleibt. So praktiziere ich das auch.
Das hätte ich jetzt gleich zwischengefragt. Also du bist ja in Freiburg an der Musikhochschule auch tätig.
Und am Institut für Musikermedizin.
Genau, über das Institut, ja. genau. Und da wäre jetzt die Frage gewesen, es kommen jetzt nicht nur Sprecher und Sänger zu dir, sondern auch Instrumentalisten, oder?
Es kommen total unterschiedliche Leute zu mir. Natürlich in der Musikhochschule sind es Gesangsstudierende und Instrumentalisten. Aber ich habe so ein ganz wild gemischtes Klientel. Es kommen manchmal Winzerinnen. Ich hatte Lastwagenfahrer. Es kommen natürlich sehr viele Lehrkräfte und ErzieherInnen. Es kommen ganz unterschiedliche Leute. Teilweise auch Leute, die überhaupt nicht stimmaffin sind per se. Jetzt kommen zum Beispiel auch viele Leute, die Post-Covid-Beschwerden haben, wo an Atmung und Stimme auch mit dem Instrument arbeiten. Der Name Institut für Musikermedizin ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir dort zwar forschen und alle, die da sind, Musiker oder ausgebildete Therapeuten sind, aber wir haben sehr gemischtes Klientel als Patientenschaft.
Ja, aber das ist doch schön und das ist auch das, was ich in meinem Podcast immer wieder sage. Ich spreche ja auch die Nicht-Musiker an, die Interesse an Musik haben oder die vielleicht auch hobbymäßig musizieren oder regelmäßig im Publikum sitzen und einfach verstehen möchten, was leisten denn die da auf der Bühne stehen oder wie muss ich mir das vorstellen, was die Abläufe sind. Also ich glaube, dass das, ja, wir sind am Ende alle nur Menschen. So, vielleicht ist das einfach das verbindende Hauptglied zwischen uns allen. Von daher finde ich es total interessant, dass du das gerade gesagt hast, dass da auch bei euch das Klientel so vielfältig ist. Um wieder zurück zur Schlafhorst-Andersen-Methode oder dem Institut zu kommen, die beiden Damen, die das gegründet haben, die waren ja in der Zeit oder haben in der Zeit gelebt oder gewirkt, wo es jetzt nicht so üblich war. Oder ich glaube, die waren ja erstmal als Frauen auch total auf einem Pionierweg unterwegs und haben da aber fast schon wie so eine Frau, also kann ich mir jetzt vorstellen, so eine Frauenbewegung begonnen. Und diese Lehren, die sie oder die Studien, die sie gemacht haben, die wurden danach vielfältig weiterentwickelt. Also das ist ja daraus gewachsen, die ganze Geschichte. Was sind denn so die Hauptkomponenten, was man, wenn man heutzutage die Methode lernt, was wird einem da vermittelt oder was sind die Felder, die die Methode umfasst?
Ja, das hat sich natürlich seither erweitert, massiv erweitert. Aber der Grundgedanke, nämlich die Wechselwirkung zwischen Atem, Körper und Stimme und Psyche, Partner und Raum, die bleiben. Und die werden natürlich jetzt methodisch wahrscheinlich erweitert unterrichtet, als es damals der Fall war, zumal es ja wirklich sehr viele, das Wissen, was damals Schlafhorst-Andersen und andere auch auf jeder auf seine oder ihre Art erforscht haben, das ist ja inzwischen Allgemeinwissen. Heute ist es ja total anerkannter wissenschaftlicher Status, dass Ganzheitlichkeit die Grundlage ist von Vorgehen in medizinischen Vorgängen, in wissenschaftlichen und künstlerisch-therapeutischen. Das ist ja überhaupt keine Frage mehr. Ich glaube, das ist sogar irgendwo verbucht in verschiedenen Studien, aber auch in der WHO, World Health Organization. Und das hat sich natürlich erweitert, wenn ich dir mal aufzähle, welche Fächer wir da hatten. Ich war Anfang der 2000er Jahre, von 2001 bis 2005 oder bis 2002 bis 2005 war ich da. Also wir hatten erstmal Audiologie, Hör, Physiologie, der ganze Gewebs, Körper, Skelett, Muskel und so weiter, Neurologie hatten wir, medizinische Fächer, sehr viel Immunpsychologie, ausgebreitetes, wunderbares Medizinstudium im Hinblick auf die Anwendung von Körperstimme und Instrumentalspiel. Dann hatten wir Dirigierunterricht, Musiktheorie, Einzelstunde Gesang, Gruppengesang, Psychologie, dann spezifisch Kinder-, Stimm- und Sprechtherapie, sehr viel Methodik und Didaktik, nämlich wie, auf welche Weise bringt man etwas an die Frau oder an den Mann oder ermutigt oder inspiriert, eine Patientin oder Klientin eigenständig zu suchen. Dann, was hatten wir noch? Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Genau, auch so Unterricht wie, wie fasst man, wie rührt man jemanden an mit den Händen? Welche Qualität von Berührung gibt es? Welche Qualitäten sind meine eigenen Bewegungsmuster? Also wir hatten sehr viel Bewegungsunterricht, auch Bewegungsanleitung für Gruppe und für einzelne Menschen. Es war wirklich oder ist sehr umfassend. Und in letzter Zeit sind auch so Sachen dazu gekommen, wie Studien zu verfertigen, Studien lesen zu können. Natürlich in den letzten Jahren ganz klar auch mit den neuen Medien umzugehen. Und es entwickelt sich natürlich ständig weiter. Als ich da war, fing gerade so die Arbeit mit dem Internet an, war noch nicht so ausgeprägt. Aber ich höre, dass es jetzt einfach immer weitergeht. Also es war schon ein sehr, sehr umfassendes Studium und man muss ja auch sehen, von Montag bis Freitag ein bis zu 8-stündiges Schulungsprogramm, das ist schon richtig in die Schule gehen. Das ist für jemanden wie mich, der im mittleren Alter da hingekommen ist und 25 Jahre Berufsausübung hatte, war mal sehr gewöhnungsbedürftig, in so einer Klasse zu sitzen. Wir waren eine große Klasse mit 28 anderen Leuten. Unseren Platz zu haben und eine Klassensprecherin und so einen strukturierten Plan. Wobei ich war natürlich sehr an Struktur durch die Theaterarbeit gewohnt. Aber dieses nach 50 Minuten ändert sich das Thema. Das war ich gar nicht gewohnt. Als Schauspielerin arbeitest du eine Probe, die ist 4 Stunden oder 5 Stunden lang. Und abends spielst du ein Stück. Also das ist sehr genau schulisch strukturiert. Ich finde es im Nachhinein sehr gut strukturiert. Und das sind 4 Semester und das 5. ist ein Praxissemester, in dem die Leute sich ein halbes Jahr lang Praxiserfahrung sammeln. Nee, Quatsch, das 4. Semester. Im 5. Semester wertet man die Praxis aus und schaut, wo sind meine Highlights und meine Baustellen oder vielleicht in welche Richtung möchte ich gehen. Und im 6. sind dann sehr viele Prüfungen und herrlich, was ich total genossen habe, auch sehr viel neurologisches Wissen wird einem weitervermittelt, neben den ganzen Einzelfächern.
Sehr schön, das finde ich auch ein total interessantes Feld. Neurowissenschaften ist auch was mich total fasziniert und was ich glaube, was in unserer Zukunft einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Von daher klingt das alles sehr, sehr sympathisch. Erinnerst du dich vielleicht, was so der absolute Aha-Moment für dich war?
Ja, kann ich dir sagen. Dachtest, ja. Als ich angefangen habe, Anatomie und Physiologie der Stimme zu lernen, von einem wahnsinnig zutiefst humanistisch geprägten alten Lehrer, Dr. Goldhahn, der war schon nicht der Jüngste, aber war selber auch Pianist oder auch Musik. Er hat Musikwissenschaftler, das war auch auf beiden Feldern geschlagen. Und als ich mitgekriegt habe, wie die Stimme aufgebaut ist, da ging ich wirklich in die Knie vor Begeisterung. Und ich dachte, meine Güte, jetzt habe ich 25 Jahre lang mit meiner Stimme reichlich strapaziös bin ich umgegangen. Und wie ist das denn, wie toll ist das denn designt? Ich habe eine wahnsinnige Dankbarkeit und Ehrfurcht für und vor der Schöpfung bekommen, weil ich das so unfassbar fand, wie diese ganzen Gewebsschichten zusammenpassen, wie das mit Impulsen des Gehirns und die Atmung, wie klug die konzipiert ist, teilweise also kognitiv und teilweise in unterliegenden Gebieten, ganz unabhängig von der Kognition. Und ich war einfach nur begeistert und wollte einfach nur so Anatomie, gib mir mehr, ich will noch mehr lernen.
Ich finde mich da total wieder in deinen Worten und auch wenn ich dich beobachte, wie du da total aufgehst. Es war bei mir ein ähnlicher Effekt, als ich meine Spiraldynamik-Ausbildung und jetzt meine Coaching-Ausbildung, die auch sehr ins Neurologische reingeht und wie das Hirn strukturiert ist und wie alles funktioniert. Und ich bin auch total angefixt und will immer mehr wissen und so diese Faszination und Ehrfurcht vor unserem Körper, vor unserem Menschsein und wie schön das ist, was wir für tolle Wesen sind und dann auch wiederum muss ich sagen, wie schade ich es finde, dass so viele Menschen so unbewusst durchs Leben gehen und dass denen gar nicht bewusst ist und ich so den Wunsch habe, das so vielen Menschen irgendwie zugänglich zu machen. Also es ist ein großes Bedürfnis von mir, da anderen Menschen das auch daran teilhaben zu lassen und sie darauf aufmerksam zu machen, was sie für tolle Wesen sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, sehr schön, dass du das jetzt so, das Feld so aufgerollt hast dafür. Ganz toll. Also das ist ein cooler Aha-Moment mit der Anatomie. Du hast vorhin gesagt, dass jeder dann in diesem Praxissemester auswählt, in welche Richtung er geht. Das zeigt ja schon auf, dass es total vielfältig ist, was man dann am Ende macht mit dieser Ausbildung.
Ja, also so erfahrungsgemäß gehen doch die meisten Leute, die dann den Abschluss gemacht haben, in eine Therapiepraxis. Entweder machen selber eine auf oder gliedern sich in eine bestehende an. Viele Leute arbeiten in Jobs, wo es gar nicht so viele Stellen gibt, wie an Schauspielschulen oder einige gehen auch ins Radio oder bilden Radiomoderatoren aus. Ich bin ja sozusagen von Haus aus Sprecherin, also ich spreche viel im Radio, habe aber auch an der Stuttgarter Hochschule eine Zeit lang im Hörspiel in der Ausbildung gearbeitet. Und einige Leute fahren auch zweispurig, indem sie selber auch musizieren oder singen oder sprechen. Aber die allermeisten gehen eigentlich in den therapeutisch-pädagogischen Bereich oder zum Beispiel auch in Früherziehung von Kindern. Also nur ist Kinder überhaupt nicht mein Bereich. Mir war das, und ich nehme an, da gibt es doch, also gerade für Kinder pädagogisch, therapeutisch an Schulen oder in Kindergärten, da gibt es ja diese ganzen Erziehungsprogramme oder geben Coaching für ErzieherInnen und der Beruf ist vielfältig. Ich würde mal sagen, die allermeisten Leute sind therapeutisch, pädagogisch und einige sind dazu noch künstlerisch tätig.
Hast du denn das Gefühl, dass sich an deinem Umgang mit deiner Stimme was verändert hat durch die Ausbildung?
Ja, schwer zu sagen. Ich müsste zwei Leute gleichzeitig sein, mein altes Selbst. Aber ja, natürlich, ich glaube, nolens volens. Ich bin mutiger geworden. Ich habe schon immer gern gesungen und hatte so noch in meinen ersten Engagementsjahren in Hamburg hatte ich eine Band mit meinem damaligen Freund zusammen. Und ich weiß noch, wie schüchtern ich damals war zu singen. Und ich glaube, wie schlecht intoniert ich damals habe. Ich glaube, da hat sich so einiges geändert. Unterdessen, ich bin jetzt, obwohl ich finde jetzt nicht, dass ich die wahnsinnig tolle Stimme habe, aber ich singe so gerne und recht ungeniert inzwischen. Also ich habe eine Band mit einem Bassisten zusammen. Wir machen eigentlich sehr schöne Shows. Also ich habe an Zuversicht gewonnen, was die Stimme betrifft. Und ja, an Respekt auch, oder sagen wir mal an Eigenwahrnehmung, wie die Stimme gerade so drauf ist. Eine Stimme ist ja immer unterschiedlich. Natürlich gibt es so diesen primären Klang, aber die Stimme wacht morgens ungefähr 2 Stunden später auf als der Rest des Menschen. Das sollte man ja auch respektieren. Und wenn man das weiß, ist es was anderes, als wenn man gleich um 8 Uhr früh wie die armen Lehrkräfte Gas geben muss. Und für mich ist es eigentlich ein ständiger Prozess. Ich weiß, dass eine Stimme altert, dass eine Stimme anders klingt mit 70 als mit 20 und das finde ich auch total normal und habe da auch keinerlei Ambitionen, jetzt zu klingen wie eine Jugendliche. Ich glaube, ich habe so eine Art, eine ständige Neugier auf die Stimme entwickelt, aber auch auf die Stimme der anderen.
Schön. Es, geht es denn, dass man oder dass du an der Stimme raushörst, was so die Themen oder die Emotionslage gerade ist? Kann man das an der Stimme erkennen oder analysieren?
Du auch, Veronika, das kannst du auch. Ja. Ich glaube, das kann jeder, also unbewusst. Aber als Stimmtherapeutin kultivierst du ja eigentlich die Wahrnehmung der Stimme auch jenseits vom Text. Jemand kann dir ja irgendwas erzählen und du hörst aber den Klang und im Klang hörst du, wie ist der Körper beieinander, wie viel Druck ist da, wie viel Freiheit ist da, lässt sich die Person Zeit und Raum zum Atmen oder steht sie unter Druck und unter Anspannung. Das trainierst du ja alles. Und das Gute ist, sowohl bei Schlaf fast Andersen als auch bei Lichtenberg-Ausbildung, du trainierst diese oder kultivierst diese Wahrnehmung durch Eigenerfahrung. Es ist also überhaupt nicht theoretisch. Wir haben so viele Experimente miteinander gemacht, mit Hand auflegen, ohne Hand auflegen, die Vibration der sich selbst spüren, die Vibration der anderen zu spüren, zu schauen, wie viel Distanz ist zwischen zwei Menschen, wie hört sich der Klang in verschiedenen Distanzen an und viele andere Experimente noch. Und man fragt sich immer, wie wirkt das auf mich? Was ist in meinem System los? Was signalisiert mir mein Körper? Wie interpretiere ich es? Ist ja nochmal das Signal, das einkommt. Und dann ist ein Moment lang pur, ein Bruchteil einer Sekunde und dann kommt die Interpretation. Also das sind so sehr viele Experimente, die natürlich ständig weitergehen. Und ich finde bei beiden, bei Schlafast Andersen und Lichtenberg, diese totale Verknüpfung zwischen Körper, also letztlich Gewebe, Gewebsschwingung, Eindruck und Ausdruck, ist halt ein ständiges Forschungsfeld. Und ja. Du nimmst natürlich, wenn jemand zur Tür reinkommt, nimmst du eine Anspannung oder eine Gelöstheit oder einen Zustand visuell wahr, aber gleichsam akustisch.
Ja, ich frage deswegen, weil ich gerade mich mit Mikroexpressionen im Gesicht beschäftige. Also ein Teil meiner Coaching-Arbeit besteht auch darin, dass ich Mikroexpressionen im Gesicht erkennen kann, die unbewusst ausgesendet werden. Mhm. Und das hätte ich jetzt so interessant gefunden, ob man das in der Stimme, ob sowas bei der Stimme auch gibt. Aber ich glaube, auf eine andere Art und Weise, aber ich finde es so interessant, in mir fügen sich gerade wieder so ein paar Dinge zusammen, wie vielfältig man Menschen, Klienten, Kollegen, wie auch immer man zueinander in Beziehung steht, wahrnehmen kann. Über die Stimme, über den Gesichtsausdruck, über den Körper, über alles, was wir mit Spiegelneuronen wahrnehmen können. Und es ist so schön und ich finde, die Stimme ist so was Persönliches, oder? Also,
absolut.
Weil du auch vorhin gemeint hast, du hast dich mit deiner Stimme, also oder das habe ich rausgehört, du hast dich ein Stück weit auch mit deiner Stimme ja angefreundet, oder?
Ja, ich wollte zum Beispiel, als ich junge Schauspielerin war, da fand ich das so cool, ganz tief zu sprechen. Ich sag ganz tiefen Klang. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir Penthesilea gespielt und da war eine Kollegin vom Schauspielhaus dabei und die sagte, immer wenn ich neben dir stehe, denke ich, was ist das für ein tiefes Fass? Und im Nachhinein, das stimmte vielleicht für die Zeit, aber ich glaube, ich habe sie so ein bisschen nach unten kultiviert.
Und manipuliert.
Manipuliert, ja, wie so manche Fernseh- oder RadiomoderatorInnen, Moderatorinnen muss ich in dem Falle sagen, weil halt eine tiefere Stimme als souveräner gilt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es keine zwei gleichen Stimmen gibt. Es gibt, natürlich hast du eine große Ähnlichkeit vielleicht bei Schwestern oder Brüdern oder eine Familienähnlichkeit oder so eine soziale Ähnlichkeit, wenn man einen bestimmten Sound cool findet und den imitiert. Aber eigentlich, wenn du es dann auf die bildgebenden Verfahren anwendest und so eine Spektrumsanalyse machst, dann siehst du, es gibt wirklich keine zwei gleichen Stimmen. Also eine Stimme ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.
Ja.
Und daher kommt auch das Wort, die Person, also Personare heißt durchklingen und der Klang ist absolut individuell. Ich entdecke immer wieder, dass es ein großes unbewusstes Wissen in jedem Menschen darüber gibt, weil ich staune immer wieder, zum Beispiel wenn man so einen Gruppenworkshop leitet und ich bitte die Leute einfach nur ha oder ho oder hu oder sowas zu machen, wie schüchtern Leute sind, also jenseits vom Text, jenseits von der Aussage, einfach nur einen Klang von sich zu geben, das ist anscheinend viel intimer oder schüchtern machender, Leute tanzen doch in Discos auf teilweise nahezu pornografische Art und Weise. Aber Hu oder Ha zu sagen, ist anscheinend eine totale Äußerung, eine extreme Intimität. Das wundert mich immer wieder.
Das ist faszinierend.
Ja. Ja.
Hast du das Gefühl, es liegt damit zusammen, dass die Gesangskultur auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät? Also die
Ach, eigentlich nicht. Im Moment ist ja Singen unter anderem durch diese ganzen Fernsehshow-Vocal-Coaches, die dann mit so einem umgedrehten Sessel da sitzen und jemand singt, dann machen sie Pum und dann geben sie den Punkt. Ich weiß nicht, wie diese Gesangsshows, ne? Eigentlich ist doch Singen sehr en vogue. Viele Leute gehen in Chor oder rappen oder Poetry Slam, was ja, okay, das ist gesungenes, gesprochenes Wort, aber hat auch mit Äußerung zu tun. Chorsingen ist, glaube ich, ganz aktuell, auch bei jüngeren Leuten wieder. Ich glaube nicht, dass die Gesangskunst oder das Singen in Vergessenheit gerät. Jetzt durch Covid vielleicht ein bisschen, aber ich nehme an, falls das der Fall sein sollte, wird es wiederkommen.
Mhm. Woran könnte es dann liegen, deiner Meinung nach? Dass das so eine Hemmschwelle
besteht? Ich glaube, weil man sich natürlich als Person, die sich darstellt, also hat man ja so ein bestimmtes Corporate Identity, du hast einen Text, du willst, dass das und das von dir rüberkommt, du erzählst dir die tolle Geschichte oder machst die und die Frage und dann, wenn nur ein Klang kommt, bist du ja wie ohne Kleider. Also ein Klang macht dich ja sozusagen nackt, ohne dass man das so bewusst wahrnimmt. Aber ich glaube, das ist eben so ein intuitives Wissen, dass man weiß, dass man, wenn man einen Klang macht, sehr viel von sich preisgibt. Mhm. Weil der Fokus des Zuhörers, der Zuhörenden, ist ja dann nicht auf einen bestimmten Inhalt, wo sich die Wahrnehmung dran festsaugen kann, sondern auf den Klang. Und was sagt der Klang aus? Und ein Klang ist eigentlich immer aussagekräftig. Immer. Du kannst ja auf 100.000 verschiedene Arten das Wort der Brotpreis ist gestiegen sagen und der Inhalt ist schnell geschnallt, aber was ist die emotionale Aussage dazu?
Mhm. Da kommt mir jetzt gerade irgendwie so Sprachen wie Mandarin oder so, wo es ja ganz speziell darauf ankommt, wie man etwas betont und ganz feine Unterschiede wo das Wort vermeintlich gleich klingt, aber eben nicht gleich klingt und total unterschiedliche Bedeutungen im Sinn haben kann.
Ja, eine Sprachmelodie. Also da ist ja, im Chinesisch gibt es, glaube ich, was jetzt Mandarin oder so, gibt es verschiedene Sprachmelodien, wie du sagst, die das Ganze in völlig anderes inhaltliches Gewand hüllen.
Mhm, ja, total spannend. Wie ist es denn, wenn jetzt eine Sängerin, ein Sänger zu dir kommt, und du merkst, die sind nicht im Kontakt wirklich oder in Frieden mit ihrer Stimme. Ist sowas einfach, die damit in Kontakt zu bringen? Oder bedeutet es manchmal auch, oder bestehen da die Ängste, dass dann das Gerüst total ins Wanken kommt, was die Singstimme angeht?
Das ist wirklich eine sehr komplexe Frage, weil da so viel dazu gehört. Und da möchte ich auch eine grobe Unterscheidung machen zwischen ProfisängerInnen oder sich in Ausbildung befindenden Leuten oder Leute, die glückliche DilettantInnen sind oder Leute, die noch nie gesungen haben, aber sagen, ich würde es mal gern probieren. Oder Leute, die von sich sagen, ich kann nicht singen, ich kann überhaupt nicht singen. Und wo ich dann feststelle, wenn ich ein paar Töne mit denen mache, die haben wunderschöne Stimmen und einfach null Zutrauen, weil sie vielleicht irgendwelche Traumata in der Schule gekriegt haben, du kannst nicht singen. Manche Leute sagen, ich kann nicht singen, ich kann keine Noten lesen in einem Atemzug, als ob Noten lesen primär was mit Singen zu tun hat. Also und dann ist es natürlich unterschiedlich, ob man mit jemandem arbeitet, der eine Gesangausbildung gemacht hat und so ein bestimmtes klangliches Corporate Identity von sich entwickelt hat, das er oder sie auch bestätigt sehen möchte. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil da so bestimmte Bahnen von Identität schon sehr festgelegt sind und ist was anderes, als wenn ich mit jemandem arbeite, der sagt, der eigentlich wegen einer Stimmstörung kommt und wir arbeiten dann über Klänge, der da relativ unbefangen ist und sagt höchstens, oh, was würde mein Nachbar dazu sagen, wenn ich singe? Also so eine Bemerkung, andockend an das, was ich eben sagte, der sich aber im Laufe der Zeit damit anfreundet, in diesem geschützten Raum von Therapiezimmer, das auch einen schönen Klang hat, Töne machen zu dürfen. Um nochmal genauer auf deine Frage einzugehen, wenn jemand mit seiner Stimme nicht im Einklang ist, das kann so vielschichtig sein. Das kann bei Profis ein professioneller Druck sein, also die Arbeitssituation, in der er oder sie gerade steckt. Es kann falsches Repertoire sein oder sich selbst ein klangliches Corporate Identity von sich zu haben, was vielleicht dem eigenen Körper gar nicht entspricht. Es kann, wenn sie in der Ausbildung ist, ein schlechter oder kein nicht die passende Lehrkraft dazu sein. Ich will nicht sagen schlecht, weil Leute passen zu unterschiedlichen Leuten. Es gibt da nicht die sichere Nummer. Es kann sein, dass jemand an was ganz anderes leidet, an was anderem leidet und es manifestiert sich in der Stimme. Und es kann tatsächlich natürlich zu viel Druck sein, was sich dann in Verdickungen oder aufsteigende Magensäure, wo man dann erstmal den Magen sanieren muss, bevor man alles andere macht. Es ist sehr, sehr komplex. Und individuell auch. Und eigentlich besteht das Prozedere von der Stimmtherapeutin ist eigentlich ein detektivisches, zu schauen und immer mit sich selbst abzugleiten, weil man projiziert ja auch auf andere Leute.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Dann würde ich sagen, schweifen wir mal ganz langsam rüber ins Lichtenberg-Institut.
Ja.
Und was sind denn die verbindenden Glieder zu Beginn vielleicht erstmal zwischen Schlafhorst Andersen und Lichtenberg-Institut?
Da ist die große Verbindung ist bei beiden, dass die Körperlichkeit, also der Körper in allen seinen Manifestationen mit dem Klang zusammen, wie ich schon sagte, Haltung, Atmung, Gewebszustand wird sehr stark in Lichtenberg erforscht. Ich erzähle vielleicht zuerst ein bisschen über die Geschichte über Lichtenberg, dann wird diese Frage vielleicht auch klarer.
Sehr gerne.
Und zwar ist es eine, gibt es in 80er Jahren, ich glaube sogar 1980, hat die Universität in Darmstadt das Institut für Ergonomie, also Arbeitsforschung, Vorgänge, wie funktioniert Arbeit körperlich gesehen, hat Professor Walter Romer und seine Frau, die Oratoriensängerin oder klassische Sängerin Gisela Romert, haben zusammen ein sehr komplexe Studien gemacht, in der Vorgänge beim Instrumentalspiel und bei der Stimme untersucht wurden, auf alle möglichen Parameter und eben auch auf Wechselwirkungen. Und daraus ist es letztlich aus diesen Forschungen, die natürlich wahnsinnig viele Leute interessiert und begeistert haben, ist das Lichtenberger Institut dann entstanden. Das hat den Namen dadurch bekommen, dass es in dem kleinen Dörfchen oder vielleicht sogar inzwischen schon Städtchen Lichtenberg im Odenwald liegt, das Institut. Und das heißt für angewandte Klangforschung, das heißt hier wird auch wissenschaftlich geforscht oder basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen, die werden immer mit Selbsterfahrungen, Eigenerfahrungen zusammengebracht. Und das ist das im Grunde, also Schlafhorst Andersen war ganz auf Eigenwahrnehmung und Selbstforschung, nicht wissenschaftlich, während viele Jahre später, 80 Jahre, 70 Jahre später natürlich ein ganz anderer wissenschaftlicher Status herrscht. Und dennoch sind sehr viele Ergebnisse oder Forschungsbereiche gleich. Was ich bei Lichtenberg so interessant finde, ist, dass man immer abgleicht die Sprache des anatomisch-physiologisch Korrekten, physikalisch Korrekten mit einer Sprache der Empfindung. Also wenn ich zum Beispiel, und es wird genau auch in die Art gearbeitet, die Eigenempfindung abzufragen, sehr genaue Fragen zu stellen, die mit Kenntnis des Gewebes, des schwingenden Gewebes zu tun haben und abzugleichen mit Wissenschaft. Und beide Sprachen gelten gleichermaßen. Die Sprache der Empfindung und auch die Sprache der Wissenschaft.
Wahrscheinlich bestätigen sich die beiden doch gegenseitig ein Stück weit, oder? Kann ich mir vorstellen.
Sehr oft. Und natürlich auch, und da kann man sehr weit in die Menschheitsgeschichte zurückgehen. Wenn zum Beispiel, es gibt so im alten Griechenland, gab es diesen Spruch, ein guter Sänger ist einer, dem die Fersen summen. Das ist natürlich eine Vibrationsbereitschaft, Durchlässigkeit, Klangdurchlässigkeit des Gewebes oder des Instrumentes ist eins. Und da gibt es wirklich sehr schön, dann in verschiedenen historischen Aussagen zu forschen und schauen, wie trifft sich das mit heutigen wissenschaftlichen Ergebnissen und mit meiner eigenen Erfahrung.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt so, bleibt man mal bei diesem Satz, dass die Fersen mitschwingen sollen, wenn jetzt quasi in dem Lichtenberg-Institut jemand da steht und die Eigenwahrnehmung ist, ich nehme das und das wahr und meine Fersen summen jetzt nicht, wenn ich jetzt einfach mal bei dem Bild bleibe, dann öffnen sich ja total viele Felder, woran kann es liegen?
Ja.
Oder?
Ja.
Und all diese Felder werden quasi, all diese Schubladen werden dort behandelt. Und es gibt jemand, der darauf zugreifen kann. Verstehe ich das richtig?
Richtig. Wobei, Da kommst du jetzt eigentlich auf die Rolle der Unterrichtenden, die ja alle auch sich ständig in einem nicht endenden Prozess immer wieder fragen und immer wieder selber auf ihre eigene Forschung gehen. Das ist ja nicht so, wenn du dann mal nach vielen, 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 vielen Wochenenden darfst du unterrichten und kannst dich Lichtenberg-Lehrerin nennen, aber damit heißt es ja nicht, dass es zu Ende ist, sondern du bist ständig, wenn du mit einer Person arbeitest, bist du in Schwingung mit deinem eigenen Gewebe. Und das finde ich so ganz speziell toll bei Lichtenberg, die Hörwahrnehmung, die wird so unglaublich kultiviert. Also du hörst, wo schwingt es bei dir selber, also wo tritt der Ton in dein eigenes Gewebe ein. Und wenn du mit jemandem arbeitest, sagen wir mal, ich stehe da und mache Huawo oder Huawo, weil das ist das Material, mit dem man arbeitet, in der Höhe, also in den höheren Tonlagen eher mit Huawo und der Tonlage mit Huawo, monoton, also keine Melodie, keine inhaltliche Aussage, wir sind da in der Ursuppe des Klanges und stellen Fragen. Und die Person, die da am Klavier sitzt und den Ton angibt, die kann sich so einpendeln auf die Person, die die Töne von sich gibt, dass sie quasi wie ein Detektiv fragt, zum Beispiel, wie viel Raum ist momentan zwischen deinen hinteren Backenzähnen, weil sie das bei sich selber wahrnimmt. Oder kannst du mal bitte in deine Gehörgänge reinspüren und schauen, die zwei Trommelfelle, sind die gleich oder unterschiedlich? Ist eines dumpfer, ist eines bewegter und so weiter. Du gehst also ins Feinste in die Körperwahrnehmung hinein, ausgehend von dem, was du selber spürst. Es ist also total im Moment, absolut praktisch und absolut ein Dialog zwischen den beiden.
Also es wird total geschult, so was ich raushöre, diese Fähigkeit, den anderen wahrzunehmen.
Ja.
Und zu spüren, was passiert in dem oder der anderen gerade. Und das finde ich total faszinierend.
Ja, und da muss ich zu dem Wort spüren noch was sagen. Man kann ja alles Mögliche spüren, ne? Es wird aber tollerweise dann immer wieder ganz genau aufs Gewebe oder auf die Knochenschwingung oder auf Gehirnstrukturen oder auf diese ja inzwischen bekannten Strukturen der Stimmlippen zurückgebracht. Also man verbindet immer mit Anatomie und Physiologie. Es hebt nicht ab, sondern es hat eine stoffliche Basis.
Ja, sehr gut. Super, super, dass du das noch sagst. Also das meinte ich mit diesem, dass man es wirklich so sehr differenzieren kann und wirklich, ja, ich meine, das ist schon krass, dass man das mit spüren kann, was macht mein rechtes Trommelfell und was macht mein linkes Trommelfell. Und das ist eine totale fortgeschrittene Qualität, wo, als du mir das erste Mal erzählt hast, dachte ich mir, Wahnsinn. Ich hab das Gefühl, ich war irgendwie immer alleine unterwegs mit so einem Interesse und ich dachte, ich bin der absolute Alien. Und jetzt merke ich gerade, da gibt es schon ein ganzes Institut, was sowas macht. Und ja, das ist für mich totale Visionsarbeit, visionär Zukunftsarbeit. Und ich glaube, das wird das Musikmachen der Zukunft stark beeinflussen.
Auf jeden Fall. Es ist viral. Es ist wirklich absolut ansteckend.
Ja. Wie ist denn das, dieses, also du hast es vorhin schon gesagt, man muss da viele Wochenenden hin. Vielleicht nochmal zur Erklärung der Struktur. Es ist immer in Kursen aufgebaut. Man kann sich quasi einfach so für einen Kurs anmelden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Kurse sind aber unterschiedlicher Art.
Ja, also es gibt auf jeden Fall... Es gibt ein Einführungswochenende, in dem man den Ort kennenlernt, einige der Lehrkräfte, in dem man im Prinzip auch die Struktur kennenlernt, die mehr oder weniger alle Wochenenden haben. Nämlich es gibt einen Vortrag über das jeweilige Thema und dann gibt es in kleinen Gruppen Einzelarbeit, so 5, 6 Leute und eine Lehrkraft sitzt am Klavier. Es ist relativ, das Prozedere sieht von außen sehr einfach aus und man macht Töne. Und man wird eben jene Fragen, verschiedene, unterschiedlichste Fragen pro Person werden gestellt. Und dann hat man so quasi eine Mischung zwischen Kleingruppenarbeit und Plenum, wo man auch einen Vortrag kriegt und auch Verbindung mit wissenschaftlichen Wissen und Suchen zu dem Thema. Ja? Mhm. Und das, so sieht es aus, formal gesehen. Und man kann dann verschiedene Thematiken, das ist ja alles auf der Webseite, wenn man dann einmal das Einführungswochenende gemacht hat, kann man schauen, was interessiert mich. Und dann kann man sich, wenn man das interessant findet, irgendwann mal entschließen, den Lehrgang oder den Studiengang zu machen, was viele, viele Wochenenden. Und es ist aber nicht so eine Struktur wie die Schulstruktur Schlafhorst-Andersen, wo es dann Zeugnisse gibt und Noten gibt und wo man 5 Tage die Woche dahin geht. Sondern es ist natürlich viel freier in der Struktur und viel weniger verpflichtend. Aber man stellt fest, dass man immer wieder sehr viele Leute wieder da trifft und es wahnsinnig schön ist zu sehen, wie hat sich deren Stimme inzwischen, wohin geht deren Stimme. Da sind doch schon sehr viele Instrumentalisten und SängerInnen, die auch regelmäßig kommen. Und ja, dann gibt es den Lichtenberger Sommer, das sind längere Programme, wo man sich einen Sommer lang in verschiedenen, ich glaube 4 oder 5 Tage sind das, mit einem Thema, jeweils einem unterschiedlichen Thema befasst. Und es ist eigentlich ständig Work in Progress. Es ist nicht so, dass die LichtenbergerInnen sagen, das haben wir rausgefunden und so ist es und dabei bleibt es. Sondern ich bin manchmal erstaunt und wirklich beeindruckt, wie sehr sich da immer wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird, indem neuer Aspekt dazukommt.
Also die Lichtenberger sind dann auch nicht, das ist keine in festgegossene Methode, an der man sich orientiert, sondern es ist eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, eine Gemeinschaft von Forschenden ein Stück weit, die immer wieder zu dem gleichen, von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, den Klang anschauen und zu gleichem Konsens kommen und immer wieder ihre Ansichten und Grundlagen miteinander abgleichen.
Ja, gut, es gibt da schon so, ich bin immer so ein bisschen, ich finde das Wort Methode hat so ein bisschen was Einmauerndes, deshalb fällt mir jetzt auch kein besseres Wort dazu ein, aber es gibt schon so ein paar Grundlagen, die sind gleich. Also, dass man zum Beispiel davon ausgeht, dass der Klang in ganz bestimmte Parameter aufgliederbar und wahrnehmbar ist. Oder dass es im Körper verschiedene Sog- und Druckverhältnisse gibt, die man anzapfen kann oder auch gegen die man gehen kann. Und dann gibt es Stimmstörungen, ne? Wenn man extrem auf Druck statt auf die Sogverhältnisse arbeitet. Oder dass man weiß, wie ist die Feinstruktur der Stimmlippe und wie kann ich da ein sozusagen hineinfädeln oder wie sind die Feinstrukturen von Gewebe. Das sind schon Vereinbarungen, die sind gültig. Aber dass es dann immer weitergeht in der Forschung, das ist eben das offene Ende, was immer spannend ist mit jedem neuen Wochenende oder mit jedem Thema, was neu angezapft wird, und angezapft ist ein doofes Wort, ja, was neu erfahren wird.
Mhm. Und dies gilt auch genauso für Instrumentalisten, weil du jetzt gerade wieder den Begriff Stimmlippe reingebracht hast. Also es geht natürlich, klar ist Stimme ja das uns Nächste, wie wir Klang produzieren, aber auch Instrumentalisten, die Klang produzieren, sind da Teil der Forschung und Teil der Betrachtung.
Auch wesentlich. Zum Beispiel der Frau Romert, die Dame, die mit ihrem Mann zusammen das Institut gegründet hat, unterrichtet noch, aber die Leitung hat jetzt Martin Landzettel und Johanna Romert. Sie ist Sängerin und er ist ein sehr toller Geiger. Und eigentlich geht das Hand in Hand. Zum Beispiel, dass man mit Streichern an der Stimme arbeitet, indem man sich klar macht, dass ja Streicher, das Streichinstrument, eine wahnsinnige Nähe zum Stimmapparat hat. Zwei Elemente, schwingende Elemente kommen zusammen. Zwei Stimmlippen und die Saite und die Fingerbeere. Oder die Saite und das Instrument. Und mir ist schon seit langem aufgefallen, dass diejenigen Sängerinnen, die, finde ich, den reichsten, vollsten Oberton, reichsten Klang erzeugen können mit ihrer Stimme, oftmals zuvor Geige gespielt haben. Zum Beispiel die großartige, leider verstorbene Sängerin Lorraine Hunt war Bratschistin. Dann gibt es eine sehr tolle Chorleiterin, Lisa Wolf, die ist jetzt leider in Dänemark, die war früher in Freiburg. Die hat, seit sie 3 Jahre alt war, Geige gespielt und hat ein wahnsinnig gutes Wissen über Stimme und Stimmfunktion. Und diese Parallelen, nämlich dass zwei Elemente zusammenkommen und dann gibt es eine Schwingung, ist auch eine Grundbedingung, also eine Grundannahme physiologisch in der Lichtenberg-Arbeit. Und man kann sowohl vom Vernehmen des Violinklangs oder des Klavierklangs sehr viel für die Stimme nehmen, wie auch umgekehrt.
Mhm. Sehr schön. Ich würde gern so ein bisschen mit dir mehr ins Detail von dem Klang und so einer Klangforschung eingehen. Wir hatten da im Vorgespräch, sind wir da so schön abgedriftet in die ästhetische Empfindung von Klang und was das so mit dem Körper macht und wie man Klang überhaupt wahrnimmt. Finden wir da einen guten Einstieg?
Ja, und zwar wirklich auch jetzt für Leute, die gar nichts mit Stimme zu tun haben. Wenn du zum Beispiel mal deine Hände ganz leicht, deine Finger an den Kehlkopf legst. Ich glaube, jeder weiß, wo der Kehlkopf ist. Also du legst deine Hände an den Kehlkopf und atmest so ganz ruhig vor dich hin. Was spürst du? Wahrscheinlich nichts Besonderes. Und in dem Moment, wo du ein ganz kleines Tönchen von dir gibst oder ein Geräusch, sowas wie oder ha, was spürst du denn? An deinen Fingern?
Eine Vibration.
Genau, eine Vibration. Ja. Das ist sozusagen das primäre Lebenszeichen der Stimme ist Vibration. Und es ist erstaunlich, wenn man überlegt, dass Stimmlippen, na gut, machen wir mal das nächste Experiment, okay? Du lässt deine Hände da und nimmst die andere Hand, um anzuzeigen, wie groß du, ganz naiv, als wie groß empfindest du deine Stimmlippe, indem du zum Beispiel machst ho, ha, ho, ho. Einfach ein paar Töne in unterschiedlicher Lautstärke und deine andere Hand zeigt an die Größe deiner Stimmlippen.
Also die Öffnung meiner Stimmlippe.
Genau, also wie du deine Stimmlippen, wie groß oder klein du sie empfindest.
Okay, also gut, ich mache das jetzt mal für alle, die daheim mitmachen wollen. Mal,
ja.
Genau. Hier ist größer. Das ist ganz schwierig.
Es reicht aber auch schon. Ich habe dich natürlich beobachtet, was deine Hand erzählt.
Ich hab gar nicht geguckt, was meine Hand macht wirklich. Ich war so sehr mit meiner Stimme beschäftigt.
Also ist ja, du hast oft so eine große, so ein Tennisball hätte gut reingepasst, mhm, vor allem bei den Lauten und bei dem ganz hohen Ton. De facto sind aber weibliche Stimmlippen 1,6 cm lang und männliche 1,8 cm. Kleinste, winzige, feine Gebilde, die ganz zart und klein sind. Und trotzdem kannst du, wenn du nur machst, ein leichtes spürst du die Vibration durch den dicken, fetten Knorpel durch, der die Stimmlippen schützt. Und Knorpel ist wirklich so ein richtiges träges, dichtes, faules, schützendes, nicht sehr flexibles Gewebe. Das heißt eigentlich, du kannst deine Stimmlippen in ihrer Feinheit und Durchschlagskraft erkennen, indem du zum Beispiel eine Hand auflegst und Vibrationsforschung machst. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie du deine Erfahrung, also deinen Körper, was erzählt dir dein Körper, dann abgleichen kann mit dem, was man oder die Wissenschaft weiß.
Und die, also die Tatsache, dass ich jetzt meine Hand quasi immer so weit offen hatte, sagt das was über mich aus?
Übrigens, da bist du total im Standard. Fast alle Leute haben dieses Muster, dass man denkt, lauter ist größer. Okay, die Stimmlippen schwingen da ein bisschen weiter, aber minimal, mit einem Millimeterchen gesehen. Aber laut ist groß, leise ist fein. Jetzt hattest du den hohen Ton auch laut gemacht. Auch interessant. Ich würde da gar nicht so sehr in eine Psychologie gehen, sondern dass die Stimmlippen sehr aussagekräftig sind. Und dass man denkt doch, die Stimmlippen, wie komme ich denn an die rein? Natürlich sind sie die ganze Zeit aktiv, aber eigentlich, ich habe doch eigentlich gar keinen Zugang zu meinen Stimmlippen. Aber eigentlich hast du einen sehr feinen Zugang zu deinen Stimmlippen über die Vibrationsempfindung. Und das ist zum Beispiel was in Lichtenberg auch ganz stark geschult wird, weil wir nehmen uns ja stimmlich auf zwei Arten wahr. Einmal Schallwellen verlassen unseren Mund und gehen in die eigenen Ohren wieder rein, also die akustische Wahrnehmung. Und die andere Wahrnehmung ist die Schwingungswahrnehmung, die kinästhetische. Und das ist die eigentlich ältere. Und die, wie wir unsere Identität wahrnehmen, klanglich, ist oft, da ist der Fokus mehr auf dem Akustischen. Aber und hängt auch mit mehr mit Selbstverdammung zusammen. Oh, ich klinge heute so schrecklich. Aber wenn man die kinästhetische, also die Schwingungsempfindung schult, hat man nochmal einen ganz anderen Zugang dazu. Der ist nicht so beeinflusst von bestimmten Voreinstellungen ästhetischen, die man hat. Und daher auch ein großer Heiler oder ein Balancierer wieder, wenn man auf die Kinästhetik fokussiert.
Das wäre ja eigentlich was wir schon unseren Allerkleinsten viel, viel bewusster und viel mehr vermitteln sollten. Diese Eigenwahrnehmung, die eigene Kinästhetik für sich selbst, sich von innen spüren können, wahrnehmen können. Ist leider noch nicht so, steht noch nicht im Lehrplan.
Aber also Kinder machen ja selber schon wahnsinnig viel. Ich erinnere mich, dass ich wahnsinnig also da erinnere ich mich nicht, aber als Baby macht es jeder von uns. Oder viele Babys liegen da und machen, während sie Laute machen, bewegen sie die Fingerspitzen. Oder wie oft haben wir das als Kinder geübt? Was ist, wenn ich ganz lang die Luft anhalte? Oder mache und so weiter. Das machen doch Kinder. Die versuchen doch alles Mögliche.
Nee, ich meinte eher dieses, der Moment, wann wir es verlernen oder wann wir es aufhören zu machen. Ich suche so ein bisschen nach der Brücke, die wir, oder die Abzweigung, die wir nehmen können und es vielfältiger wieder Konsens ist unter Musikern, Nicht-Musikern, wie auch immer, Kontakt zu sich aufzunehmen und im Kontakt mit sich zu bleiben.
Ja.
Das war so ein bisschen mein Ansatz. Also ich frage mich, wann geht's verloren, warum geht's verloren und wie kann man es schaffen, dass wir damit in Kontakt bleiben, weil ich finde, das ist was total Menschliches. Also es gibt ja die Stimme ist ja sowas Intimes, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Und es ist so schade, dass, also ich nehme das jetzt vorweg, das ist eine Vorannahme, dass so wenige Kontakt damit haben. Vielleicht täusche ich mich auch kolossal, aber meine Wahrnehmung ist doch, dass nicht so viele so einen guten, intimen Kontakt mit sich selber und so klar mit sich selber sind.
Ja, ich bin sehr gespannt, jetzt wo, also die menschliche Stimme jetzt ja oftmals noch weniger eine Rolle spielt, weil alle mit ihrem WhatsApp rumwurschteln.
Ja.
Da geht ja auch eine Menge emotionale Information verloren, wenn man nur Buchstaben sieht oder so ein Icon, was ja, du hast vorhin gesagt, du beschäftigst dich mit Mikro-Mimik. Es gibt ja angeblich 3600 verschiedene mikromimische Ausdrücke, abgesehen von den 7 großen, die man so kennt. Und ich bin sehr gespannt, ob so eine Art Rollback, einen positiven Rollback wieder zu mehr körperlicher Wahrnehmung und Manifestation gibt, wenn sich Leute mal so dran gewöhnt haben, ja, das gibt diese ganzen Medien, aber man muss nicht ständig drin hängen. Vielleicht gibt es wieder ein großes Bedürfnis, die eigene Vibration wahrzunehmen, die eigene Stimme zu hören, die Stimme der anderen live zu hören. Vielleicht wird es mal wieder total hip, dass Leute nebeneinander auf dem Parkbänkchen sitzen und miteinander reden, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt über die Entwicklung, wie das so klanglich, stimmlich weitergehen wird. Ich meine jetzt gar nicht musikerinnen-spezifisch, sondern menschheitsspezifisch.
Ja, menschheitsspezifisch und aber Musiker, Musikerinnen, Künstler im Allgemeinen, die das dann trotzdem immer wieder ins Spotlight bringen, oder? Die Masse dann immer wieder vielleicht auch darauf aufmerksam machen, so, schaut mal, das ist noch möglich und so als Erinnerung machst du es noch und als Genuss, wenn das Publikum es wirklich genießen kann und wieder weiß, was da passiert, wenn die wissen, ah ja, der ist mit sich oder die ist mit sich in Kontakt und ich spüre das gerade, es resoniert mit mir und ich komme auch mit mir wieder in Kontakt.
Da hat Lichtenberg neulich ein sehr schönes Experiment gemacht, die machen manchmal Konzerte in diesem Schloss Lichtenberg, was am Berge steht, und zwar, dass es die Zuhörenden werden aktiv mit einbezogen, es wird ein Stück gespielt und dann wird auf verschiedene Arten und Weisen, also unter verschiedenen Fokussierungen, zum Beispiel auf das rechte Ohr oder das linke Ohr oder auf ein bestimmtes Gewebe im Körper, und die Zuhörenden werden quasi mit einbezogen in die Werkstatt des Klanges.
Ja, so, sehr spannend.
Ja, so dass bewusst wird oder sinnlich bewusst wird, das, was man vielleicht sonst nur als Resultat von, oh, das klingt aber schön, oh, das ist aber erfüllend.
Ja, ja. Aber es ist so nach außen gelagert, oder?
Ja.
Es geht nur so gefühlt 3 Meter entfernt an mich ran, aber dass es in mich hineingeht, das ist das, was ich vermisse und was ich mir so wünschen würde für die Zukunft. Ja, und finde ich total, also wieder sehr begeistert, total spannend, dass das Lichtenberg-Institut da auch die Konzerterlebnisse quasi verändert. Ich habe so die Vision, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich bin in der Neurowissenschaft auch unterwegs und interessiere mich da total und arbeite mit einer Psychologin zusammen, die Neurowissenschaften mit Meditation vereint, und da ist ja auch ein ganz großes Feld, was sich da öffnet. Und ich interessiere mich total für den Effekt der Herz- und Hirnkohärenz und frage mich, was passiert oder wie wäre es, wenn ein Konzert stattfindet und Musiker und Zuhörer sind in diesem Zustand von dieser Kohärenz. Und wenn dann auch noch welche dabei sind, die dann auch noch nachempfinden können, all das, was du gerade beschrieben hast. Ich stelle mir das wahnsinnig toll vor und habe da die größten Gefühle, wenn ich diese Vision vor meinem inneren Auge abspielen lasse.
Da musst du wahrscheinlich mal einen Einführungskurs bei Lichtenberg machen.
Ich habe schon gegoogelt, wo das ist. Ich habe mir das auch schon alles ausgemalt. Also da werde ich mich auf jeden Fall vorstellig machen, da dort. Das sollte alles so sein. Ich glaube eh nicht an Zufälle und finde es sehr, sehr schön, dass wir uns gefunden haben, dass du Teil meiner Podcast-Reihe bist. Und ja, es ist einfach, es fügt sich alles wunderbar, sehr schön zusammen. Eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt oder was mich interessiert, was so die Strömungen sind und oder das Klientel, wenn man das so sagen kann. Ich mag das Wort eigentlich nicht so gern. Aber lässt sich das schon erkennen, welche Art von Musiker und Menschen sich zum Lichtenberg-Institut hingezogen fühlen? Sind es jetzt, merkst du, dass das auch Orchestermusiker sind oder sind es Solisten oder Freischaffende, andere Künstler? Wie gibt es da irgendeinen Trend vielleicht, der da sich abzeichnet?
Also der Trend ist, dass sie alle neugierig sind und nicht auf dem sitzen bleiben wollen, was sie gelernt haben und praktizieren, sondern dass da eine Offenheit ist. Dass, ob diese Offenheit kennt aus einer Betroffenheit, also weil man sich irgendwie unzufrieden ist, ist ja oft die Mutter von Veränderung, oder aus einer Krankheit oder einer rein positiven Inspiration, es sei unterschiedlich mit verschiedenen Leuten. Aber wer sehr häufig kommt, ist die Gruppe von Menschen, die bereits eine satte Berufserfahrung hat, als Orchestermusiker oder Solist, Sängerin, Sänger, Instrumentalistin, und mit den Bedingungen und das Gefühl hat, die Arbeitsbedingungen in einem Opernhaus, in einem Orchester sind nicht wirklich musikerfreundlich. Wie kann ich da weitergehen? Wie kann ich mich selber weiterentwickeln, teilweise in dem Rahmen? Und manchmal führt es auch dazu, dass man den Rahmen verlässt und einen anderen Rahmen sucht oder zumindest vorübergehend sucht und vielleicht mehr pädagogisch arbeitet oder aber solistisch arbeitet. Und da ist natürlich, kann man sich untereinander sehr gut unterstützen. Aber bei fast allen Leuten, die kommen, ist das Thema einerseits die eigene Lust, sich zu entwickeln und zu forschen, und die Leistungsaspekte, die der Markt an sich stellt, gehen ja manchmal sehr in Kollision. Wenn du mal überlegst, wie leicht junge Stimmen verschlissen werden zugunsten von, also auch schon mal so einer Corporate Identity von der Sängerin, die dann jahrelang dasselbe singt, aber ihre Stimme eigentlich gar keine Zeit lang hat, auch mal zu ruhen oder reifen zu lassen. Und wie anders ist es, wenn eine über 80-jährige Frau Romert singt mit einer unfassbar fluiden, geschmeidigen Stimme, die ihr Alter nicht verbirgt, die aber viele Alter in sich hat. Und das ist zum Beispiel auch eine große Diskussion unter den Musizierenden, Profi wie Laienmusizierenden, die kommen. Wie altere ich? Ist es schrecklich, wenn man als Instrumentalistin altert? Ist es schrecklich, wenn man als Sänger altert? Oder kann man mit dem einhergehen? Altert man überhaupt? Altert die Stimme? Solche Fragen. Mhm. Unter anderem solche Fragen.
Super spannend. Ja. Und das sind ja Fragen, die sich die mittlere Generation, da fängt man vielleicht mal mit Ende 40, Mitte 40 an, sich da irgendwie. Also vielleicht ist es bei Sängern auch anders. Ich weiß es nicht. Aber bis zu einem gewissen Alter fühlt man sich ja vielleicht doch unsterblich.
Ich nicht.
Ich habe mich damit schon immer auseinandergesetzt, gefühlt mit solchen Fragen. Aber es ist trotzdem interessant, dass das Bewusstsein dafür zu schaffen, damit man dann nicht irgendwann früh aufwacht und diesen Schockmoment hat und denkt, oh Gott, was ist jetzt passiert? Jetzt ist über Nacht irgendwie, ist der Schalter umgelegt worden, und dann beginnt so eine innere Unruhe.
Ja, es gibt, wenn ich hier mal dich unterbrechen darf, es gibt so einen wirklich schönen Begriff, den habe ich mal aus Frau Gisela Romerts Mund gehört, den Begriff der Gewebssicherheit. Den finde ich sehr zentral, dass man sich, wenn man sich so dieser Arbeit annähert und weitergeht, dass so eine gewisse grundlegende Gewebssicherheit wächst. Das ist kein so ein fester Sockel, sondern die Sicherheit, dass man eigentlich ständig mit seinem Gewebe, egal in welchem Alter, in Verbindung ist und damit auch ein Stück unabhängig wird von äußeren Bedingungen und von den ästhetischen Voraussetzungen, Annahmen der anderen oder von ästhetischen Normen. Mhm. Und das auch ist natürlich schön. Für den Markt ganz wesentlich.
Naja, und das schult einfach auch, bei sich zu bleiben, ne?
Ja, also, so kann man es auch sagen, kurz gesagt.
Ja, aber wie bleibt man bei sich? Das ist eben das, wenn einer zu dir sagt, lass los, wie lasse ich los? Bleib bei dir, wie bleibe ich bei mir?
Aber es ist eigentlich auch, dieses berühmte bei sich bleiben, eigentlich ist es sehr schön, sich fremd zu werden im Klang. Das ist auch so interessant, weil wir haben ja alle von uns eine bestimmte klangliche Identität, die sind wir gewohnt, so klingen wir gut und so fühlt sich's gut an. Und sich fremd, diese ästhetischen Vorstellungen hat man unbewusst, hat jeder. Je weiter fortgebildet, desto fortgebildet sind diese diese Identitäten. Und wenn man wirklich in die angewandte Klangforschung reingeht, kommt man manchmal in Klänge, mit denen man mit sich, mit seiner Identität gar nicht zusammenkriegt. Und dann wird es interessant, sich fremd zu werden.
Und dann trotzdem bei sich zu bleiben. Also, ja, oder trotzdem sich zu spüren und mit sich irgendwie so zentriert zu sein und ja, das zuzulassen.
Ja, dass sie fremd werden, ist meistens sogar ein Produkt von extremer Intimität mit dem eigenen System.
Das zulassen zu können.
Ja.
Was gibt es da bestimmte Übungen dann? Oder wie geht das vonstatten? Oder ist es einfach nur ein, es entsteht irgendwann etwas, man hüpft über diesen Zaun und macht was, was man vorher nicht gemacht hat?
Du kannst davon ausgehen, auch ich, wenn ich jetzt Klänge machen würde, wären die jetzt erstmal von meiner üblichen Dorothea singt so und so in public, weil das ist ja jetzt eine öffentliche Situation. Und wenn wir weitergehen würden, würden wir auf genauere Aspekte kommen, also wo manifestiert sich was im Körper, wo ist eine Verdichtung, wo ist Raum zum Beispiel. Und wir würden, wie gesagt, wie Detektive arbeiten und wüssten noch gar nicht, wir suchen nicht nach einem bestimmten Klang, aber wir suchen natürlich die Fülle der Obertöne und Formanten. Aber wie wir da hinkommen, mit welchen Fragen, ist jeweils unterschiedlich. Aber es gibt natürlich so ein ganzes Konvolut an Fragen, die sehr gut funktionieren, und dennoch ist jeder Kontakt individuell. Da muss man jetzt einfach mal nach Lichtenberg gehen. Ich hoffe, ich habe das ausreichend, die Art der Suche geschildert, dass ja, es eben nicht nach Schema F ist, aber
doch,
dennoch
ich glaub, das ist schon
ganz auf den Körper bezogen, auf die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, und die sind sehr reich, reicher als man sich selbst zugesteht meistens.
Und genau darum geht es, dieses Bewusstsein, Bewusstsein, immer wieder dieses Wort, einfach ja, aufzuzeigen, guck mal, wie großartig wir sind, wie großartig du bist, wie viele Möglichkeiten, wie viele Wege, man fühlt sich ja oft auch dann begrenzt, und ich glaube, durch so eine Arbeit oder durch die Arbeit von dem Institut, es wird ja eine absolute Vielfalt aufgezeigt, und man kann hineinspüren, man kann seine Fühler in Richtungen ausstrecken, die man ja vorher überhaupt nicht für Existenz gehalten hat. Und das finde ich das Fantastische. Und dann wird einem bewusst, so, wie viel mehr man eigentlich ist und wie viel mehr das Leben ist und wie viel mehr das Agieren in diesem Leben ist und wie viel mehr ich eigentlich aus meinem Leben auch machen kann. Also es geht jetzt, driftet jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen fast in eine Philosophie über, aber das ist es für mich halt auch irgendwie. Ja, am Ende geht es ja darum, ich lebe und wie lebe ich und wie gestalte ich mein Leben. Mich hätte noch interessiert, die Frage brennt mir auch schon die ganze Zeit so ein bisschen, wie ist denn der Umgang mit Emotionen, Gefühlen? Ist das im Lichtenberg-Institut auch ein Bereich, auf den Einfluss genommen wird, wie die eigenen Emotionen zu erforschen, identifizieren zu können und wie die sich auf Klang und Stimme und alles andere auswirken?
Ja, das ist eine interessante Frage. Eigentlich, wir beamen sozusagen in den abstrakten Klang hinein. Und natürlich kommen da Gefühle hoch. Manchmal kommen einem die Tränen vor, weil das so intim ist oder weil man so eine alte Sehnsucht getroffen hat, nämlich so ganz klanglich vereint zu sein. Aber nie ist es so wie oft in Inszenierungen oder wenn ein Regisseur sagt, sing doch mal die Stelle wütend. Oder kannst du die in dieser oder dieser, sing sie zutiefst traurig oder sing sie ganz euphorisch. Da ist die Emotion wie so eine Hartplastikschale, die auf dich gepresst wird, und du sollst dich in die Hartplastikschale einfühlen. Und Sänger sind natürlich wunderbar trainiert darauf. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen. Oft steht ja auch Emotionen und Forte, 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 Pianissimo, was ja bereits schon emotionale Ausdrücke sind. Aber da, also der Weg ist so bei Lichtenberg, man geht in den Körper feinst und genauest hinein, in den Klang, in die verschiedenen Parameter des Klangs. Und was dann an Emotionen kommt, kommt. Aber es ist nicht die Vorgabe. Und es ist, also es ist natürlich ganz anders, als wie zum Beispiel manche Liedgestalter mit einem arbeiten, dass sie sagen, an der Stelle möchte ich diese Emotion. Und da steht es auch im Text, das hat Brahms so geschrieben. Und dann bist du, ist dein Körper als Sängerin sozusagen Erfüllungsgehilfe, während wenn du dich auf deine Gewebsschwingung verlässt und mit ihr im Moment im Einklang bist, dann wird dieses Korsett erweicht, beziehungsweise fließt weg, sondern es passiert mehr im Moment. Und natürlich respektierst du die Musik, den Text, die Melodie, den Rhythmus und trotzdem kommt noch ein höchst lebendiges Element dazu, was es nämlich dann nur in diesem Moment gibt.
Mhm. Das ging jetzt so ein bisschen darauf hinaus, die Antwort von dir, glaube ich, die Emotion zu konstruieren im Nachhinein, oder? Was ich meinte, ist dieses, was für eine Emotion von Natur aus in mir steckt. Und also, dass man über seinen eigenen Klang seine Emotionen entdeckt. Das war meine Frage. Verstehst du, worauf
ja.
ich hinaus möchte?
Ja, ich glaube, die habe ich sozusagen übersprungen, weil es für mich so total selbstverständlich ist, dass Singen immer Emotionen
offenlegt.
Ich weiß gar nicht, wie man ohne Emotionen singen kann. Also was für welche da hochkommen, unterschiedlich. Aber ich glaube, man singt nie neutral. Und das ist ja das Interessante, wenn man so eine neutrale, scheinbar neutrale, abstrakte Herangehensweisen hat, dass sehr viele Emotionen hochkommen.
Und dass man sich derer bewusst
auch bewusst... Die traumatisiert man jetzt auch nicht so. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, wenn man, weiß ich, ich kenne mich mit Traumatherapie nicht so gut aus oder in irgendeiner Selbsterfahrungsgruppe, wo es heißt... Wo sind die Traumata deiner Kindheit? Wie kannst du da rankommen? Mit welcher Methode? Das ist nicht die Suche in Lichtenberg. Es geht um den Klang und alles, was mit dem Klang passiert. Und da sind natürlich Emotionen, da sind Kindheitsprägungen, da sind soziale Prägungen, da sind Genderprägungen und so weiter dabei.
Okay, ja, sehr schön. Also du hast es vorhin schon schön gesagt, es gibt den Lichtenberger Sommer und diese... Wochenenden nur nochmal für alle, die jetzt vielleicht schon total angefixt sind. Ich verlinke wie immer alle Websites und Links und alles, was nötig ist in der Erklärung der Folge. Also da kann man alles finden und auch natürlich noch mehr Informationen zu dir und deiner Arbeit. Was würdest du so sagen, die Hauptarbeit ist bei dir jetzt eher therapeutisch oder bist du eher noch so eine Bühnenfrau? Wo zieht es dich eher hin? Wo schlägt dein Herz?
Also Bühnen- und Radiofrau, eigentlich alles gleichermaßen. Ich finde es sehr schön in meinem Leben, dass jedes das andere füttert. Ich glaube, wenn ich ausschließlich Therapeutin wäre, würde ich irgendwo ein bisschen verhungern. Wenn ich ausschließlich Bühnenfrau wäre, wäre mir die Welt zu klein, weil das habe ich ja 25 Jahre gemacht, der Globus von Schauspielern und Schauspielerinnen ist nolens eine, wie sagt man, eine Glocke, eine Cloud. Und jetzt komme mit ganz anderen Leben und Lebensbedingungen und stimmlichen Konditionen überhaupt in Kontakt. Und das Radio liebe ich als Medium, ist mein absolutes Lieblingsmedium. Und ich habe das Glück, immer wieder schöne Sendungen sprechen zu können, meistens über Musikerinnen, Features und auch die Corporate Identity Stimme für eine Meditations-App und mag Studioarbeit auch sehr gern. Ja, und die Bühnenprogramme, das sind halt meine Babys, die ich selber konzipiere, selber zusammenstelle. Ich arbeite fest mit einem wunderbaren Bassisten, Winnie Holzenkamp, oder manchmal auch mit anderen Musikern oder manchmal in Werken neuer Musik. Irgendwie gibt sich alles die Hand und ich finde es auch sehr, sehr schön, mit Laien zu arbeiten. Oder mit Menschen aus ganz anderen Berufen. Manchmal gebe ich Coachings für die Polizei und das ist sehr spannend für mich, weil das so ein Lebensbereich ist, mit dem ich sonst wenig zu tun habe. Aber es gibt ja dann immer so einen gemeinsamen Boden
zwischen
allen Bereichen.
Dann haben die wenigen, oder dann wenn der oder die Polizistin dann vor einem steht, die stimmlich von dir geschult wurde, das ist bestimmt ein harmonischeres Erlebnis vielleicht. Die Begegnung mit der Polizei ist doch nicht immer wohlwollend geprägt von allen, glaube ich.
Nee, aber ich habe jetzt noch keine schlimmen Erfahrungen mit ihnen gemacht. Ich habe nur mitgekriegt, was das für ein knallharter Beruf ist.
Ja, ja, klar, glaube ich, dass auch da total viel Druck ist. Aber so jetzt, dein Wirken ist quasi, klingt somit total schön abgerundet. Das hätte nämlich jetzt, würde noch meine vorletzte Frage noch dahin führen, ob du noch irgendwelche Visionen, Wünsche, was Erforschung oder Erleben oder Schaffen in deinem Leben zu tun hat. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da, das hätte ich gern noch?
Ja, also ich möchte schon weiter auf der Bühne noch mehr, wenn ich mehr Zeit haben werde, mit Musikern zusammenarbeiten und auch gerne, ich möchte gern noch mal, es gibt ja so subtile unterschiedliche subtile Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Ich würde gerne noch mal im Ausland auch in der Funktion arbeiten, in der ich jetzt als Stimmtherapeutin arbeite, einfach zu gucken, eigentlich ein bisschen auch als Überprüfung meiner selbst und meiner Eingeschränktheit, wie ist es, wenn ich in einer anderen Sprache arbeite, mit anderen Stimmen, mit anderen sozialen Voraussetzungen. Das sind so meine zwei Hauptpunkte.
Das ist jetzt die letzte Frage, muss ich noch stellen. Glaubst du, es ist kulturübergreifend, die Erkenntnisse, die du am Lichtenberg-Institut jetzt schon bekommen hast? Wie der Umgang mit Stimme ist? Oder glaubst du, es ist von Land zu Land, kann das auch unterschiedlich sein?
So dieses Bedürfnis, im Klang zu versinken oder so ein Klangbad zu nehmen, ist das ein allgemeines Bedürfnis oder ist das ein historisch-sozial geprägtes Bedürfnis? Das finde ich eine total interessante Frage, weil ich habe lange in Frankreich gelebt und habe mitgekriegt, dass da einfach, was es schön ist, so diese schnelle Rhetorik, der Witz und das nicht so triefende, tief emotionale, es hat mir immer sehr gut gefallen, mich angesprochen. Und ich weiß nicht, ob so eine Klangarbeit, die bis in die tiefsten Schichten geht, ob die auch für andere Leute interessant ist. Ich glaube allerdings ja, also es ist ja was Grundlegendes und ich möchte uns jetzt auch nicht als deutsche Romantik-Triefel stigmatisieren. Aber das wäre für mich eine offene Frage. Genauso schön. Wie ich mich auch frage, ich arbeite ja oft mit Jugendlichen in Düsseldorf im Kammerwil-Theater zusammen, mit Jugendlichen aus über 50 Herkunftsländern. Und da frage ich mich oft, wir jetzt unter uns, Veronika, oder auch in deinem Podcast, ist ja die Wahrnehmung, die Eigen- und Fremdwahrnehmung hat immer eine große, große, große Rolle gespielt, die Schwingungswahrnehmung. Und ich frage mich oft, ob das nicht auch eine Frage des Alters ist. Ich stelle mir in der Arbeit mit Jugendlichen oft die Frage, wie ist es für Jugendliche, sich selbst wahrzunehmen? Da ist die Aufmerksamkeitsspanne kürzer oder sprunghafter, aber es gibt das Bedürfnis, auch wenn es nur kurz und punktuell ist. Also solche Fragen würde ich gerne weiter erforschen, mit noch mehr unterschiedlichen Leuten von unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen Bildungssituationen, in die Klangforschung, in die angewandte Klangforschung zu gehen, sodass dass es allen gut geht und dass alle was davon haben.
Das ist ein schöner Ansatz, dass es allen gut geht. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, das beantwortet jetzt, ist nicht schon Teil der Antwort der letzten Frage, die ich natürlich auch wie allen Gästen dir stelle, was deine Version oder deiner Ansicht nach einen gesunden Musiker-Menschen ausmacht?
Über der Frage habe ich wirklich gebrütet, Veronika. Und ich habe sie neulich einem schon älteren Dirigenten klassischer Musik gestellt, also der wirklich viel Erfahrung hat. Der hat einen Moment überlegt und sagte, welcher Musiker ist gesund? Und dann dachte ich eigentlich, das ist eine... Und dann dachte ich eigentlich, es hat viel Wahrheit darin, weil welcher Musiker ist gesund und hat trotzdem tolle Sachen gemacht? Denk an Billie Holiday, die war drogensüchtig. Denk an Schubert, der hatte Syphilis. Denk an Schumann, der war geisteskrank. Denk an Beethoven, der war schwerhörig. Fanny Hensel ist mit 44 am Schlagfluss gestorben. John Coltrane ist drogensüchtig und ein körperliches Wrack gestorben. Und alle haben tolle Musik gemacht. Ich glaube nicht, dass die Großartigkeit von Musik unbedingt mit viel Gesundheit zusammenhängt. Und wir haben ja im Institut für Musik und Medizin auch die vielen, vielen Orchestermusiker, die jahrelang in völlig verqueren Haltungen spielen. Also ich denke, Gesundheit kann nur eine relative Größe sein. Dass man sich versucht, so gut wie möglich mit den Bedingungen zu arrangieren und versucht, einen so gesunden wie möglichen Arbeitsplatz zu schaffen, das ist ja auch eine Errungenschaft neuerer Zeit, dass Musiker über Krankheit reden dürfen. Sie dürfen es heute. Es ist ein großes Thema und das finde ich ganz toll. Also siehe deinen Podcast.
Ja.
Und dass es krankmachende und gesunde, erhaltende Zustände gibt, ja. Dass der Markt zum Teil krank macht, die Depressionen, wenn Leute nichts zu tun haben, die totale Hektik und Überarbeitung, wenn sie zu viel zu tun haben, wie das ja bei vielen freischaffenden Musikern ist, die an den Feiertagen wahnsinnig überlastet sind und nur noch hecheln und dann ist wieder Ebbe und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine komplexe Frage, dass ich fürchte, ich kann dir nicht den einen trefflichen Satz bringen. Aber was ich glaube, ich wirklich wichtig finde, ist, dass man noch eine soziale Welt hat, die muss gar nicht unbedingt mit Musik zu tun haben, aber eine soziale Welt, die einen füttert.
Das ist gut. Ja. Das ist mal eine ganz andere Antwort. Das ist aber das Schöne an der Frage, dass sie so unterschiedlich beantwortet wird und dass so die Köpfe unterschiedlichsten Input bekommen. Die Köpfe, die Herzen, die Körper, die Menschen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die tolle Antwort. Ich muss dir sagen, ich bin total tiefenentspannt. Es war so ein angenehmes Gespräch und deine Stimmwirkung hatte auch Wirkung auf mich. Also ich glaube, ich habe noch in keiner Podcast-Folge so ruhig und so wenig gesprochen.
Weil ich so viel gequatscht habe.
Nee. Nicht deswegen, sondern weil ich total angenehm mich jetzt in meiner Stimme fühle. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es hatte irgendeine schöne Wirkung auf jeden Fall. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dabei warst. Und ich freue mich, wie bei allen anderen auch, auf eine 3D-Bewegung irgendwann in der Zukunft.
Ich danke dir, Veronika, und wünsche dir alles Gute und viele interessante, inspirierte Gäste und Gästinnen.
Dankeschön.
Das war's wieder mit der Folge und Dorothea Gädecke. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Alle Links zu Dorothea gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Wenn du ein treuer Fan meines Podcasts bist und mich etwas unterstützen möchtest, dann schau doch gerne mal auf meinem Patreon-Kanal vorbei. Dort kannst du für den Wert eines Cappuccinos mir monatlich eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Aber es ist alles kein Muss, vollkommen freiwillig und du darfst so oder so weiterhin viel Spaß und Freude an meinen Podcast-Folgen haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es euch gefällt und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen im nächsten Monat. Unter anderem sind Folgen geplant zum Thema Zahngesundheit, was vielleicht vor allem für die Bläser und Bläserinnen unter uns nicht uninteressant sein könnte. Unternehmertum und Orchester. Wie Orchester wirtschaften, was ein Unternehmensberater und Emotionscoach zu Orchestern sagt und wie er das Arbeitsklima in seinem Unternehmenscoaching verbessert. Ich werde mich eingehend mit einer Sängerin über ihr ganzheitliches Musikerleben unterhalten. Und ich werde mich noch mit ein paar Musikerinnen unterhalten zu ihren Methoden und ihren Körperübungen. Seid also gespannt auf die Zukunft und auf die Folgen, die noch folgen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit, gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal.